Das Thema der Predigt ist heute Zeit. Und als Einstimmung darauf möchte ich euch die Verse aus Prediger 3 vorlesen. Alles hat seine Stunde. Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steine werfen und eine zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine zum Reden. Es gibt eine Zeit zum Lieben und eine zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Wenn jemand etwas tut, welchen Vorteil hat er davon, dass er sich anstrengt? Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag sich abmüht. Das alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Überdies hat er die Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt. Doch ohne, dass der Mensch das Tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Ich hatte erkannt, es gibt kein in allem Tun gründendes Glück. Es sei denn, ein jeder freut sich und so verschafft er sich Glück, während er noch lebt. Wobei zugleich immer, wenn ein Mensch isst und trinkt und durch seinen ganzen Besitz das Glück kennenlernt, das ein Geschenk Gottes ist. Jetzt erkannte ich, alles, was Gott tut, geschieht in Ewigkeit. Man kann nichts hinzufügen und nichts abschneiden. Und Gott hat bewirkt, dass die Menschen ihn fürchten. Ich darf heute eine Predigt vorlesen. Und der Verfasser dieser Predigt berichtet von einem Aufenthalt in Usedom. Ich bin morgens vor dem Frühstück am Strand gelaufen. Der Himmel war verhangen, wolkig, viel grau. Plötzlich öffnete sich die Wolkendecke an einer Stelle. Und durch diese eine offene Stelle fielen Sonnenstrahlen auf den Strand. Das Loch in der Wolkendecke war nicht sehr groß, aber das Licht fiel hindurch und alles war heller und klarer. Die Wolken haben sich nicht verzogen. Es blieb überwiegend grau dort oben. Zugleich wusste ich, dass hinter den Wolken die Sonne am Himmel steht. Und ein bisschen davon konnte ich sehen, spüren, erleben. Da dachte ich, was für ein Bild für unser Dasein. Oft genug Wolken, nicht zu wenig grau, ein bedeckter Himmel über uns. Aber dann immer wieder einmal Sonne. Ein Geschenk des Himmels, Licht, Klarheit, Wärme. Noch bleiben viele Wolken an unserem Lebenshimmel, aber dahinter strahlt schon hell und klar die Sonne. Jesus, das Licht der Welt und das Licht unseres Lebens. Wir bekommen noch nicht den klaren, hellen, ungetrübten Himmel, aber ein Loch in der Wolkendecke und die Sonne strahlt hindurch. Wir hätten so gern alles schon vollkommen hell, ohne Dunkel, ohne das Grau der Tage. Aber das bekommen wir noch nicht. Wir sehen manchmal nur das Grau, aber Gott öffnet den Himmel, hier und da, ab und an, in manchen Zeiten mehr, in manchen Zeiten weniger. Immer wieder öffnet er den Himmel und zeigt uns sein Licht. Und manches in unserem Leben ändert sich, wechselt von grau zu hell, war im Schatten und liegt nun im Licht. Heute sprechen wir über das Thema Zeit. Die Bibel sagt sehr viel über die Zeit und über unser Leben in der Zeit. Darum könnten wir auch über so vieles sprechen. Die Zeit ist ein Top-Thema für die biblischen Zeugen. In Epheser, Moment. So. Die Predigt bezieht sich auf die Verse 15 und 16 in Epheser 5. Achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit in der rechten Weise, denn wir leben in der letzten schlimmen Zeit. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch haben will. Das Bild von der Zeit ist ziemlich komplex. Zum einen ist die Zeit ein Geschöpf, Zeit ist gemacht, geschaffen. Sie ist Gottes Werk. Darum hat die Zeit einen Anfang und ein Ende. Auch unsere Zeit hat einen Anfang und ein Ende. Dadurch entsteht ein Raum, ein Zeitraum. In diesem Zeitraum bewegen wir uns. Wir bewegen uns vom Anfang zum Ende. Man kann die Zeit nie zurückdrehen. Die Richtung ist festgelegt. Aber in diesem Zeitraum können wir etwas tun. Wir sollen auch etwas tun. Der Schöpfer ernennt uns zu Mitschöpfern von Gutem, Schönem und Wahren und sagt: Ich habe dir diesen Zeitraum anvertraut, damit du darin etwas Schöpferisches tun kannst. Man könnte auch sagen, mach dein Ding. Zum anderen hat die Zeit Rhythmen. Sie geht nicht einfach von A nach B. Sie geht von A nach B und macht dabei immer kleine Kreise. Im Voranschreiten hat die Zeit Rhythmen. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Zeiten der Aussaat, Zeiten des Wartens. Zeiten der Ernte, Zeiten der Ruhe. Überhaupt Ruhe. Gott verordnet uns in der Zeit Rhythmus. Wachen und schlafen, arbeiten und ruhen. Uns mühen und feiern. Und Gott hat nur Spott übrig für die, die der Meinung sind, sich Ruhe und Schlaf nicht leisten zu können. Sie glauben, mehr zu erreichen, aber am Ende stehen sie mit leeren Händen da. Gott ist ein Freund des guten Schlafs und der harten Arbeit. Gott hat Freude an schönen Festen und an langen Stunden im Labor, am Schreibtisch, hinter der Ladentheke. Die Zeit bietet also einen Raum, die Zeit hat Rhythmen. Aber es gibt noch ein drittes, wenn wir über Gott und die Zeit nachdenken. Es gibt nicht nur die Zeit, die voranschreitet, und die Zeit, die geordnet ist nach Ruhe und Arbeit. Es gibt so etwas wie die fallende Zeit. Es gibt etwas Unkontrollierbares in der Zeit. Die fallende Zeit ist voll von dem, was uns zufällt. Sie ist der Ort dessen, was uns geschickt wird. Das kann etwas sein, das uns zugemutet wird. Eine schwierige Zeit, Krankheit, Konflikte, Krisen. Und wir stoßen uns daran. Unsere eigenen Pläne stocken. Wir möchten viel lieber unsere Zeit selbst gestalten und unsere Pläne umsetzen. Aber dann liegt da dieser Brocken im Weg. Das kann etwas sein, das uns anruft und fordert. Der Samariter auf der Straße von Jericho nach Jerusalem hatte auch seine Pläne. Aber plötzlich lag dieser Mann da auf der Straße, von Räubern übel zugerichtet. Fallende Zeit. Pläne ade, vergiss deine Pflichten. Vergiss dein Smartphone, vergiss deinen Terminplan. Jetzt ist zu tun, was mir vor die Füße gelegt ist. Es kann aber auch etwas sein, worauf wir kaum zu hoffen wagten. Eine Tür öffnet sich. Ein Geschenk fällt vom Himmel. Eine Gelegenheit, die wir nur ergreifen müssen. Wieder fallende Zeit. Der Theologe Manfred Seitz hat Folgendes über die Zeit gesagt. Mir ist eine bestimmte Dauer meines Lebens als unverdient geschenkte und geschützte Zeit zugewiesen. Geschenkte als von Ereignissen und Möglichkeiten. Geschützte als von Rettungen und Bewahrungen erfüllte Zeit. In dieser Zeit bewegen wir uns. Und es ist manchmal ziemlich schwer. Das weiß jeder von uns. Und jeder von uns hat seine eigenen Kämpfe mit der Zeit. Die eine hat nie genug davon, weil die Pflichten und Wünsche Schlange stehen. Der andere hat viel zu viel davon, weil niemand ihn zu brauchen scheint. Die eine fragt, wie entscheide ich mich bloß zwischen all den vielen Möglichkeiten jedes Tages? Es scheint doch alles so wichtig zu sein. Wer so denkt, addiert immer mehr. Es muss ja alles ins Leben passen, damit ich ja nichts verpasse, damit ich allem gerecht werde. Wer addiert, ist überall und nirgends, macht viel, aber oft nichts mit letzter Hingabe und Verlässlichkeit. Andere wissen eigentlich, was zu tun wäre, verschieben es aber wieder und wieder, und so geraten sie immer mehr unter Druck. Tag um Tag vergeht. Viel Aktivität, aber das Wichtigste oder das Wichtige, die Seminararbeit, ein Buch, das zu lesen ist, ein Gespräch, das zu führen ist, dieses Wichtige unterbleibt. Und wieder eine andere Person findet keine Ordnung, keinen Rhythmus. So sehr sie sich auch vornimmt, ab morgen ordne ich mein Leben, dann esse ich regelmäßig, dann treibe ich Sport, dann bete ich nicht nur, wenn es zufällig passt und ich schlafe genug. Aber das ist wie mit vielen Neujahrsvorsätzen. Es will nicht recht klappen. Unsere Fragen könnten lauten, wie kann ich denn in meiner Zeit, meinem Zeitraum Jesus nachfolgen? Wie gehe ich um mit der mir anvertrauten Zeit? Wie lebe ich gesund in den Rhythmen, die Gott seiner Welt wie ein Betriebssystem eingebaut hat? Und wie erkenne ich, was mir zufällt. Paulus hat dazu den Gemeinden in Ephesus einen Hinweis gegeben. Ich lese euch vor, was er schreibt im 5. Kapitel des Epheserbriefes. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus der Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständlich sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Ihr habt schon gehört, das ist der Anklang von vorher, ne? Aber in einer anderen Übersetzung. Ich könnte es so sagen, Paulus versteht beim Thema Zeit viel von der verhangenen Wolkendecke über uns. Er weiß, es ist schwierig. Und die Schwierigkeiten liegen innen und außen. Zum einen, sie liegen außen. Es sind schlimme Tage, sagt Paulus. Luther übersetzte böse Tage, böse Zeit. Es ist schwer. Warum wird es uns denn schwer gemacht? Luther sagt, versuch doch mal, in deinem Beruf integer zu leben, aufrichtig, fleißig, ohne Reden hinter dem Rücken, ohne kleine moralische Abwege zu nutzen, dann wirst du erleben, wie böse die Zeit ist. Es ist böse Zeit auch im Umgang mit der Zeit. Wir haben keine Rhythmen mehr. Wir leben 24 Stunden an 7 Tagen. Alles geht immer. Alles greift aber auch immer nach mehr. In der realen Welt und erst recht in der digitalen. Die digitale Welt kennt keine Pause und keine Ruhe. Darum gönnt sie uns auch keine Pause und keine Ruhe. So sind wir aber nicht gebaut. Es tut uns nicht gut. Wir brauchen den Rhythmus der Zeit. Es ist böse Zeit im Umgang mit der Zeit. Angeblich dürfen wir heute wählen in nahezu allem, wie wir leben wollen. Wirklich? Ich sehe schon, dass vieles heute freier ist. Aber zugleich stehen wir unter dem Druck, es muss alles schneller gehen. Wir haben zur Verfügung zu stehen, immer, zu jeder Zeit. Wer etwas werden will, muss verfügbar sein, flexibel. Die Kinder sind möglichst schnell in der Einrichtung zu versorgen, damit Mami und Papi wieder arbeiten können. Partnerschaften müssen hinten anstehen, wenn einer für seine Firma gerade woanders gebraucht wird. Dann muss man eben mal eine Wochenendehe führen. Und dann ist es oft eine böse Zeit für gute Ehen und Familien. Aber die Nöte liegen auch innen. Paulus sorgt sich, dass die Christen in Ephesus dumme Entscheidungen treffen. Mangel an Lebensklugheit könnte ihr Problem sein. Unverständig könnten sie sein. Nicht nur an Lebensklugheit könnte es mangeln, auch an Einsicht in Gottes Willen. Vor beidem warnt er: Seid weise und achtet auf das, was Gott will. Ja, lieber Paulus, prima. In böser Zeit, unter dem Druck der Verhältnisse, in echter Zeitnot also, sollen wir weise und fromm sein. Prima. Und wie bitte, bitteschön, wie soll das zugehen? Nun könnte Paulus das ganze Arsenal auspacken. Er könnte sagen: Erstens, denkt doch daran, dass euer Leben ein begrenzter Raum ist. Zeit ist nicht unendlich. Ihr könnt auch nicht mehr Zeit kaufen. Ihr könnt nicht härter arbeiten, um mehr Zeit zu erwerben. Tut das Wichtige und Richtige in eurem Leben. Das könnte Paulus sagen. Er könnte außerdem sagen: Ihr müsst einen Rhythmus finden, ihr müsst euren wichtigsten Beziehungen und Aufgaben einen festen Platz in der Woche zuweisen. Sonst wird nie etwas daraus. Da ist die Arbeit, da ist der Sabbat. Das ist mein Abend mit der Liebsten, das ist meine Zeit im Sport. Fest verplant, stur getan. Das ist mein Sessel, hier sitze ich morgens, höre auf Gott, bete, plane den Tag. Übrigens, diese Zeiteinheiten, die ich mir fest einplane, sind meist die Dinge, die meinen Energietank wieder füllen. Wenn ich mich nur noch leer fühle, dann könnte es daran liegen, dass alles, was meinen Tank füllt, sich notorisch hinten anstellen muss. Die Stille, der Schlaf, Essen, Bewegung. Das könnte Paulus sagen. Drittens könnte er sagen, ihr müsst wissen, wo euer Widerstand gefordert ist. Nein ist das wichtigste Wort, wenn es um die Zeit geht. Wer Nein sagt, respektiert, dass er ein endliches Wesen ist und nicht der liebe Gott. Wer Nein sagt, schafft Raum für ein Ja. Wer Nein sagt, verzettelt sich nicht. Der große Investor und Stifter Warren Buffett sagt, was unterscheidet erfolgreiche von sehr erfolgreichen Menschen? Sehr erfolgreiche Menschen sagen zu fast allem Nein. Naja, da liegt ein Körnchen Wahrheit drin. Viele Nein machen ein Ja stark, ein Ja für etwas anderes. Es sei denn, da liegt plötzlich einer auf der Straße und braucht uns. Wie bei dem barmherzigen Samariter. Aber verweigert euch, wenn euch etwas zugemutet wird, was Gottes Bauplan nicht entspricht. Sagt Nein, auch wenn es etwas kostet. Diesen Rat könnte uns Paulus geben. Aber das macht er gar nicht. Er sagt etwas anderes. Einen Hinweis gibt er. Einen einzigen. Und der ist nun, auch bei allem, was man sagen könnte, meine Anregung für uns. Seid weise, sagt Paulus, und zwar so, dass ihr den Kairos auskauft. So steht es da wörtlich. Ihr sollt intensiv leben, ihr sollt ausnutzen, was Gott von oben geschenkt wird, was euch von oben geschenkt wird. Ihr sollt das, was Gott hinhält, mit Leidenschaft, so gut es irgendwie geht, ergreifen, nehmen, nutzen. Es ist ein hochaufgeladenes Wort, das Paulus hier im Griechischen hinsetzt. Im Englischen wird übersetzt, making the most of every opportunity. Ja, mein Englisch, ausbaufähig. Das Beste aus jeder Gelegenheit machen. Kairos, das Beste aus jeder Gelegenheit machen. Aber was heißt das? Nun, das, worauf wir das Beste machen sollen, ist der Kairos. Das ist die Zeit im Sinne der fallenden Zeit, der Zeit, die uns geschickt wurde. Es ist die Tür, die Gott vor uns öffnet, damit wir hindurchgehen. Es ist die Berufung, die er in unser Leben hineinspricht. Etwas bescheidener gesagt, es ist der Ruf, der uns jetzt für diese Phase unseres Daseins ereilt. Im griechischen Denken gab es ein Vergleich von der Zeit, als kleiner Junge, der auf einer Kugel heranrollt und einen wehenden Schopf hat. Diesen wehenden Schopf muss man ergreifen, eben die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Das steht für Kairos. Es kommt etwas, was mache ich damit? Und hier wird es nun spannend. Geistlich leben heißt da nicht, ein gemütlich ausbalanciertes Leben zu haben, so wie das heute heißt, Work and Life in Balance. geistlich lebt, wer seine Grenzen kennt und die Rhythmen von Arbeit und Ruhe achtet, das schon. Aber geistlich lebt, wer seinen Kairos kennt. Geistlich lebt, wer weiß, dazu bin ich hier. Das ist Gottes gute Absicht. Das ist mein Ruf. Das soll ich tun mit voller Kraft voraus. Mit meiner Kraft, so groß oder klein, wie sie ist. Was ist mein Kairos? Ich schaue einen Moment auf Jesus. Was wissen wir von Jesus? Er hat viel gearbeitet, war oft hart gefordert. Er hat aber auch gerne gefeiert, gegessen und getrunken. Er hat sehr regelmäßig die Stille und Einsamkeit gesucht, um sein Leben wieder auf Kurs zu kriegen. Er konnte sich verweigern, wenn Menschen etwas von ihm wollten, was nicht zu seinem Auftrag gehörte. Er war, wenn der Sabbat kam, im Gottesdienst. Und darauf kommt es an, er kannte seinen Kairos. Er sagte, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist mein Kairos, das ist mir zugefallen und aufgetragen. Daraus will ich das Beste machen. Ich suche, mache selig. Den Zachäus und den Levi, 12 Jungs, die mich begleiten, eine Frau am Brunnen, eine Sünderin vor der Steinigung. Das gibt meinen Tagen Inhalt. Das sortiert meine Entscheidungen, mein Ja und mein Nein. Und wenn es das Ja zu einem Kreuz ist, gekommen zu suchen und selig zu machen. Wenn ich Jesus anschaue und seinen Umgang mit der Zeit, so staune ich. Da war immer viel los, aber keine Hektik, kein Getriebensein. Da ist Hingabe, Leidenschaft, da wird geackert und keine Mühe gescheut. Und zugleich ist da Stille, regelmäßig. Da ist ein Frühstück am See mit Lagerfeuer, eine Hochzeit mit merkwürdig gutem Wein. Da ist ein Fest mit Zöllnern und Sündern. Und als es soweit ist, ist es auch ein Lassen, ein Leiden, ein Sich-Verschenken. Wie können wir nur Jesus nachfolgen mit unserer Zeit, mit Ja und Nein, mit Stille, Fest und harter Arbeit? Jesus lebte leidenschaftlich, aber nicht getrieben. Jesus hatte viel Not, aber bestimmt keinen Burnout. Die Frage, die Paulus den Ephesern stellt und die ich euch und mir auch jetzt stelle, heißt: Was ist mein und dein Kairos in dieser Phase der uns anvertrauten Zeit? Und vergesst es nicht, es ist keine leichte, es ist eine schwere, ja, ist es sogar eine böse Zeit? Was ist der eine Anruf Gottes, die uns von ihm geöffnete Tür, die Gelegenheit, schöpferisch und liebevoll zu wirken, hier und jetzt? Was wäre denn jetzt eine geistliche Übung, die hier angesagt ist? Ich verkneife mir alle Tipps des Zeitmanagements. Das könnt ihr an anderer Stelle lernen. Mir geht es darum, euch an dieser Stelle mit Paulus und Jesus zu fragen, wozu bist du in dieses Leben zu dieser Zeit und an diesem Ort gekommen? Welchen Kairos sollst du ergreifen und ausschöpfen? Das alles kann meinen Beruf betreffen. Vielleicht erkenne ich aber auch, das ist es gerade nicht. Wir trafen eine Leiterin des Sozialzentrums der Gemeinde in Willow. Sie war erfolgreiche Anwältin in Chicago. Aber dazu war sie gar nicht mehr gekommen. denn sie hat erkannt, das war nicht ihr Kairos. Denn sie merkte, Gott beruft sie als Leiterin für das Sozialzentrum. Für andere kann es gerade das sein: ein guter Arzt, ein leidenschaftlicher Handwerker, eine Predigerin, eine Künstlerin, ein Lehrer oder ein Wissenschaftler. Für manchen ist es die Hingabe an die pure Liebe, jemanden pflegen, für Kinder da sein. Für manchen ist es der Dienst in der Gemeinde, meinen Freiraum nutzen, Jesus hier zu dienen. Nicht mehr addieren, aber das eine mit Hingabe tun. Verzichten, um ganz da zu sein. Auskaufen, was Gott schickt. Nicht nach den Vorgaben der bösen Tage. Hingabe ohne Menschenopfer heißt das. Hingabe, die Luft zum Atmen lässt, zur Stille. Für die Liebsten, für die Kinder, für die eigene Seele und den Leib. Dazu helfen ein paar Übungen. Eine erste Übung ist der Rückzug in die Stille. Immer wieder einmal und gelegentlich etwas länger. Was schickt mir Gott an Gelegenheiten? Was hingegen sind nur Ablenkungen? Wo muss ich damit leben, dass das Leben so ist, wie es ist und von mir fordert, was es fordert? Und wo muss ich den bösen Tagen einfach widerstehen? Wofür hat mir Gott Leidenschaft gegeben? Womit hat er mich begabt? Und wie kann ich das Beste aus dieser Mischung machen? Einer Lebenslage, in der ich mich vorfinde, einer Begabung, einer Leidenschaft. Eine zweite Übung ist es, mir genau dazu einen Seelsorger, eine Seelsorgerin oder einen Mentor zu suchen, mit dem ich das alles klären und prüfen kann. Sind das nur Hirngespinste? Und wo ist tatsächlich Gottes Ruf, sein Kairos für mich? Eine dritte Übung besteht darin, das alles einmal aufzuschreiben. Das ist mein Kairos. Wie kann das zukünftig mehr von meiner Zeit bekommen? Welches Ja und welches Nein, welcher Rhythmus und welche Ordnung sind dazu vonnöten? Eine vierte Übung. Ich kann immer nur eine Gewohnheit auf einmal ändern. Wenn ich merke, ich muss etwas ändern, dann bitte eins ändern. Jetzt anfangen, stur durchhalten, bis es ein Stück von mir ist und dann erst das nächste in Angriff nehmen. Was sollte jetzt das Bild vom Himmel über Usedom? Ja, was sollte dieses Bild? Nun, es sollte das sagen, was auch Paulus zum Ausdruck bringt. Es gibt beides, die bösen Tage und die guten Gelegenheiten. Das ändert sich nicht, bis wir heimkehren zu Gott oder bis der Herr kommt. Es bleibt ein Himmel, der oft grau und verhangen ist. Schwere Wolken, ein Ringen mit der Zeit, Sieg und Niederlage, Fallen und Aufstehen. Eine gute neue Gewohnheit und ein altes Problem. Oft scheint die Sonne durch, oft wird es hell, manchmal bleibt es bedeckt. Manchmal scheint die Sonne durch, manchmal wird es hell. Und dann weiß ich, dazu bin ich gemacht, deshalb bin ich hier. Das ist mein Kairos. Den werde ich ergreifen und das Beste daraus machen. Böse Tage und guter Kairos bleibt das uns Zugemutete. Darin werden wir Jesus folgen. Und am Ende, Entschuldigung, und am Ende macht er alles neu. Bis dahin suchen wir Weisheit und fragen nach Gottes Willen. Und wenn ihr zustimmt, dann sagt mit mir Amen. Amen.